Hilfe gegen Hetzer. So habe ich die Predigt heute genannt. Hilfe gegen Hetzer. In unserem Predigttext aus Galater 5 nennt der Apostel Paulus die falschen Lehrer, die in Galatien sich umtrieben, solche, die euch beunruhigen. Doch das Wort kann man sogar noch ein bisschen stärker übersetzen. Eine deutsche Übersetzung formuliert es passend: die Leute, die euch aufhetzen. Die Leute, die euch aufhetzen. Hetzen kommt eigentlich von der Jagd. Wenn Tiere durch eine Gruppe zusammengetrieben oder einem Jäger entgegengetrieben werden, sodass sie dann geschossen werden können oder gefangen genommen werden können. Aber dieses Bild wird auch für den Umgang mit Menschen übernommen. Hetze ist laut Wörterbuch die Gesamtheit unsachlicher, gehässiger, verleumderischer, verunglimpfender Äußerungen oder Handlungen, die Hassgefühle, feindselige Stimmungen und Emotionen gegen jemanden oder etwas erzeugen. Ja, also wir können hetzen, indem wir die Gefühle und die Gedanken und die Meinungen so anstacheln und in eine Richtung treiben, die dann zum Schaden und zum Hass führen. Wir erleben das gerade auch in unserer Zeit. Das Landeskriminalamt Hessen warnte kürzlich, dass Hetze zu einem Jugendtrend geworden ist. Also, dass Jugendliche untereinander sich aufhetzen, ist zu einem Trend geworden. Vor allem auch durchs Internet. Im deutschen Strafgesetzbuch gibt es einen Paragraphen zur Volksverhetzung. Eine Straftat, die bis zu fünf Jahren Haft geahndet werden kann. Es gibt also gesellschaftliche Hetze oder politische Hetze und auch religiöse Hetze. Diese Leute in Galatien, das waren solche religiösen Hetzer. Mit religiösen Themen, mit Themen des Glaubens und der Weise, wie wir vor Gott stehen oder wie wir vor Gott gerecht werden können, haben sie diese Gruppe in Galatien, diese Gemeinden in Galatien in eine Weise zusammengetrieben oder in eine andere Richtung getrieben. Mit ihren Worten und Lehren brachten sie die Christen dazu, verächtlich über den Apostel Paulus zu denken und zu reden, sodass er sogar in seinem Brief klagt: Bin ich denn euer Feind geworden? Aber sie hetzen und treiben die Galater auch weg vom Evangelium, weg von der Gnade Gottes, hin zum Gesetz und zu der Gerechtigkeit aus eigenen Werken, wo sie schutzlos das Gebiet der Gnade verlassen. So eine Hetze treiben die in Galatien. Und in Kapitel 5 des Galaterbriefes erklärt Paulus, was es heißt, in der christlichen Freiheit zu leben. Was es heißt, wirklich auf diesem Grundlage der Gnade zu leben. Darum ruft er aus: In Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Später in diesem Kapitel werden wir noch viel darüber lernen, wie denn der Glaube in Liebe wirksam werden kann. Wie das aussieht, was das genau bedeutet. Aber in unserem heutigen Text wendet sich Paulus erstmal direkt gegen diese falschen Lehrer, diese Unruhestifter, ja gegen diese Hetzer. Die rühmen sich nämlich für ihre Beschneidung, für die Weise, wie sie dem Gesetz folgen, darüber, dass sie zum jüdischen Volk gehören und wie sie mit Abraham verwandt sind und was das für Vorteile für sie bringt. Aber das, worum es wirklich geht, nämlich den Glauben an Jesus Christus, und dieser Glaube, der in der Liebe tätig wird, das haben die beides nicht. Das haben die beides nicht. Und deswegen wendet er sich, bevor er weiter ausführt, wie denn der Glaube in Liebe tätig werden kann und das trotzdem mit Gnade verbunden ist, wendet er sich nun hier gegen diese Hetzer. Lasst uns lesen Galater Kapitel 5, die Verse 7 bis 12. Ihr lieft gut. Wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? Die Überredung ist nicht von dem, der euch beruft. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe Vertrauen zu euch im Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Ich aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, warum werde ich noch verfolgt? Dann ist ja der Anstoß des Kreuzes beseitigt. Meinetwegen können sie, die euch beunruhigen, sich auch verschneiden lassen. In diesen Versen gibt Paulus den Galatern und auch uns heute gleich ein halbes Dutzend Hilfen, um uns vor solchen religiösen Hetzern zu schützen. Bevor er also erklärt, wie der Glaube tätig wird, rüstet er uns aus, damit wir nicht wie ein scheues Tier von so einer Hetze fortgetrieben werden. 6 praktische Hilfestellungen finden wir in diesen Versen, die uns helfen sollen vor solchen Hetzern. Erstens, bewahre eine gesunde Ausrichtung. Ihr lieft gut. Wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? Paulus vergleicht das Glaubensleben häufiger mit so einem sportlichen Lauf. Da, wo man anfängt zu rennen, und er sagt, ihr lieft gut. Ihr seid gut gestartet. Ihr hattet richtig ordentlich Schwung. Aber dann ist etwas passiert. Bei diesem Rennen, bei diesem Lauf, obwohl der Start so gut war, wurdet ihr in eurem Lauf gehindert. Oder wörtlich sagt er, ihr wurdet eingeschnitten. Hast du bestimmt vielleicht auch schon mal gehört. Der hat mich in der Kurve voll geschnitten. Oder der hat mir in der Fahrt den Weg abgeschnitten. Das bedeutet, wenn ein anderer Fahrer sich ganz rücksichtslos so dicht und gefährlich vor dich einlenkt, auf deine Spur fährt, dass du plötzlich voll abbremsen musst, weil er überhaupt nicht berücksichtigt hat, mit was für einer Geschwindigkeit du unterwegs bist. Und plötzlich musst du völlig abbremsen, um nicht in das andere Auto zu knallen. Dann wurdest du geschnitten. Und so ähnlich gebraucht Paulus das Wort auch hier. Paulus erkennt bei den Galatern, sie waren richtig gut im Lauf. Sie hatten richtig ordentlich Geschwindigkeit, sie kamen gut voran, sie waren gut in Fahrt. Aber dann kamen diese falschen Christen aus Jerusalem und sie sind so in diesen Lauf gegrätscht, dass sie gehindert wurden, weiterzulaufen. Und diesen guten Lauf beschreibt Paulus als einen Lauf, der Wahrheit folgt. Das Wort, was hier mit Gehorchen übersetzt wird, kommt in unterschiedlicher Form 3-mal in unserem Text vor. Es stammt alles von der gleichen Wurzel wie Überredung in Vers 8 und Vertrauen in Vers 10. Das ist mit der deutschen Übersetzung nicht so leicht zu erkennen, aber dieses Gehorchen, Überreden, Vertrauen, es kommt hier alles von der gleichen Wurzel. Und es geht also nicht so sehr um bloßen Gehorsam, wie so ein Gesetzesgehorsam, sondern es hat diesen Aspekt oder diese Nuance, etwas folgen einem Gehorsam als das Ergebnis einer Überzeugung. Ich folge einen Weg, weil ich überzeugt bin von dieser Wahrheit dahinter, von dieser Lehre, von dem, was mir hier präsentiert wurde. Die Galater folgten der Wahrheit des Evangeliums aus Überzeugung, könnte man sagen. Und diese Hetzer, sie schnitten ihnen in diesem Lauf den Weg ab. Die Galater wurden also in ihrem Denken, in ihrer Ausrichtung oder in ihrer Gesinnung beeinflusst und dadurch gehindert, weiter überzeugt der Wahrheit des Evangeliums zu folgen und im Glauben auszuleben. Doch wie konnte das geschehen? Wie kann man denn jemanden, der so gut in Fahrt ist, plötzlich davon abbringen, weiterzulaufen? Wie kann man jemanden im Denken so prägen, dass er plötzlich stehen bleibt und in eine andere Richtung läuft? Wie kann es sein, dass Gläubige, die eigentlich gut laufen, so in ihrem Sinn umgelenkt werden, dass sie abbremsen und nicht weiter vorankommen? Vor allem durch Verunsicherung. Verunsicherung. Paulus schreibt in Vers 10, dass sie verwirrt wurden. Die Hetzer bremsten die Galater aus, weil sie sagten, nun, euer Lauf ist überhaupt nicht gut. So kommt ihr überhaupt gar nicht voran. Ihr müsst erstmal genau darauf achten, ob ihr auch alle Bedingungen erfüllt und euch die Gemeinschaft mit Gott verdient. Ihr müsst euch beschneiden lassen und dem Mosebund folgen und mit euren Taten erst einmal beweisen und bestätigen, dass ihr es ernst meint mit eurem Glauben. Und zack, da wurden sie aus der Kurve geschleudert. Sie wurden verwirrt, verunsichert, entmutigt. Und natürlich brauchen wir auch als Christen öfters Zurechtweisung. Müssen etwas angetrieben oder ermahnt werden, müssen wieder auf den richtigen Weg gelenkt werden, wenn wir eine falsche Richtung gegangen sind. Aber viele Gläubige sind schon durch den Blick auf ihr eigenes Leben ständig verunsichert. Sie meinen, ich komme gar nicht schnell voran. Ich krieche ja hier nur geistlich. Wenn ich auf mein Leben schaue, dann wundere ich mich, irgendwie scheinen alle anderen an mir vorbeizurauschen, aber was ist eigentlich bei mir los? Irgendwas stimmt da doch nicht. Andere wachsen so schnell und machen solche Fortschritte, aber ich bin hier in so einem Schneckentempo unterwegs. Bestimmt mache ich was nicht richtig. Und ich habe so viele Sünden in meinem Leben. Ich bin sicher der schlimmste und schlechteste Christ, den sich Jesus je erworben hat. Das reicht sicher nicht aus. Ich bin nicht gut genug. Nicht weit genug. Nicht heilig genug. Ich tue zu wenig. Ich lese zu wenig. Ich bete zu wenig. Ich spende zu wenig. Ich bin eine Enttäuschung. Hast du schon mal so gedacht? Hast du schon mal so auf dein eigenes Glaubensleben gesehen? Diese Sorge kennt vermutlich jeder Christ in der einen oder anderen Situation. Und kannst du dir vorstellen, wie einfach es ist, in solchen Nöten aus der Zuversicht in Christus hinausgetrieben, ja, hinausgehetzt zu werden? Und wie verlockend es sogar sein kann, eine Liste an Regeln zu bekommen? 10 praktische Aufgaben, gerade auch wenn sie schmerzhaft und schwer sind, um daran die eigene Geschwindigkeit zu messen. Ah, wenn ich das tue, oh, dann komme ich voran. Und jetzt sehe ich auch, oh, die anderen sind ja viel lahmer als ich. Jetzt bin ich ja viel schneller dran. Schau mal, was ich alles tue, was ich alles auf mich nehme, was ich alles leiste. Doch was Paulus macht, ist so wichtig. Er sagt, ihr lieft gut. Ist das nicht bemerkenswert? Ihr lieft gut. Und Freunde, das ist für uns wichtig zu hören. Diesen Trost, diese Ermutigung, du läufst gut im Glauben, denn du vertraust auf die Gnade Christi. Es mag dir vorkommen wie ein Kriechen, aber der Geist Gottes wirkt in dir und dein Lauf ist schneller, als es dir vielleicht vorkommt. Gott arbeitet an deinem Herzen. Er wirkt in deiner Seele. Ja, das sind noch Dinge, an denen willst du noch arbeiten. Die sind noch nicht so, wie du es dir selber wünschst. Aber täusch dich nicht. Kennt ihr das, wenn ihr im Zug sitzt? Und plötzlich fährt ein anderer Zug vorbei und man ist plötzlich irritiert. Hä, fahren wir jetzt oder ein anderer Zug? Oder bin ich am Stehen oder der andere? Und man ist ein bisschen irritiert durch diese entgegengesetzte Bewegung. Und das ist auch manchmal bei uns. Wir schauen auf andere oder wir prüfen unsere Geschwindigkeit an irgendwelchen falschen Merkmalen. Und merken gar nicht, oh, eigentlich komme ich ganz gut voran. Eigentlich wirkt Gottes Geist in mir in einer Weise und ich wachse und ich werde gestärkt. Aber ich darf mich nicht mit einem falschen Maßstab messen. Vertraue auf Christus. Lass dich nicht verunsichern durch all die Forderungen und Behauptungen der Leute, die dir aufzählen, was dir alles noch fehlt. Und deinen Lauf so schlecht machen, dass sie sagen, du kommst nicht voran. Ja, lass uns einander in dieser Weise ermutigen. Geschwister, diese gesunde Ausrichtung auf die Gnade in Christus zu bewahren, ihr lieft gut. Ja, wir können uns durch das Wort Gottes stärken, sodass wir überzeugt der Wahrheit des Evangeliums folgen, auch wenn wir uns nicht immer stark oder schnell fühlen. Bewahre diese gesunde Ausrichtung. Falle nicht in diese Falle der Verunsicherung oder der extremen Forderungen. Das ist eine wichtige Hilfe gegen Hetzer. Dass dein Weg nicht ausgebremst wird, eingeschnitten wird. Und zweitens, kenne deinen Gott. Vers 8 lesen wir, die Überredung ist nicht von dem, der euch beruft. Diese Überredung, die euch von der überzeugten Nachfolge des Evangeliums gehindert hat, diese Verunsicherung eurer Heilssicherheit und eurer Gemeinschaft mit Christus, sie kommt gar nicht von Gott. Sie kommt gar nicht von Christus. Diese Leute, sie behaupten natürlich, im Auftrag Gottes zu lehren und den Galatern zu erklären, was ihnen alles noch fehlt. Aber Paulus stellt fest, dass sie Gott gar nicht dienen. Sie lehren nicht das Wort Gottes. Sie reden nicht im Auftrag Gottes. Gott hat sie nicht geschickt, um eure Glaubensschwachheit aufzuhelfen. Nein, sie lehren aus ihrem eigenen Denken und treten in ihrer eigenen Autorität auf, nicht im Namen Gottes. Christus ist nicht dahinter. Paulus wählt hier eine interessante Beschreibung. Er sagt nicht, diese Überredung, diese Weise, wie ihr davon überredet werdet, dass euch noch so viel fehlt und mangelt. Er sagt nicht, diese Überredung ist nicht von Gott. Obwohl das ja ein Stück weit gemeint ist. Sondern er sagt, die Überredung ist nicht von dem, der euch beruft. Mit Berufung ist nicht ein Amt oder eine Aufgabe gemeint, sondern der Ruf in die Gemeinschaft mit Gott. Diese wirksame Berufung meint die Bekehrung, da wo Gott uns durch seinen Geist in diese gnädige Gemeinschaft mit sich selbst zieht und uns zuruft, du bist mein Kind, du sollst mir nahe sein, ich hab dich lieb. Und Paulus erinnerte die Galater bereits daran, dass sie den Heiligen Geist nicht als Belohnung für ihre vielen guten Werke empfangen haben, sondern wie haben sie denn den Heiligen Geist empfangen? Durch den Glauben an die Botschaft von Jesus Christus, der für uns gekreuzigt wurde. Als sie hörten, auf die Predigt empfingen sie Glauben, und zwar durch den Heiligen Geist. Und zu Beginn des Kapitels betont der Apostel, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Gott beruft aus freier Gnade, aus der Knechtschaft der Sünde heraus, und er ruft zur Freiheit in der Gnade Christi. Er ruft uns in die Gemeinschaft auf der Grundlage der Gnade. Und er ruft uns aus freier Gnade. Und dieser Ruf ist auch nicht nur etwas, was irgendwann mal in der Vergangenheit geschehen ist, ja, wo ich dann berichten kann, ich hatte dieses eine Bekehrungserlebnis, da wurde ich von Gott gerufen, sondern mit diesem wirksamen Ruf lädt uns Gott fortwährend ein, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und zwar nicht, weil wir uns eine bestimmte Zeit mit Gott erarbeitet haben, eine halbe Stunde Audienz im Thronsaal, weil wir ja so eine gute Woche hatten, sondern wir dürfen Gemeinschaft mit Gott haben, weil wir Gottes Kinder sind und im Glauben an Jesus Christus freimütig zu Gott treten dürfen, weil er alles für uns vollbracht hat. Was ist also die Hilfe gegen die Hetzer in diesem Vers? Sie besteht darin, die persönliche Gemeinschaft mit Gott zu pflegen. Pflege die Gemeinschaft mit dem, der dich gerufen hat, mit ihm zu leben. Denn warum kann Paulus so kühn und klar behaupten, diese Behauptungen, diese Überredungen der Leute, sie kommen nicht von dem, der euch beruft? Warum weiß er das? Woher weiß er das? Weil er Gott kennt. Weil er Gott kennt. Weil er Gemeinschaft mit Christus hat. Und das, was diese Leute lehren, es widerspricht dem, wie Gott sich in Christus geoffenbart hat und wie er es in seinem Wort darlegt. Und wenn ich sage, pflege Gemeinschaft mit Gott, kenne deinen Gott, dann ist das keine Gesetzesforderung in dem Sinne, wenn du dreimal im Monat keine stille Zeit machst, dann gibt es einen Strafpunkt, bei 5 Punkten bist du raus aus dem Club. Nein, es geht darum, was hält dich, was schützt dich im Vertrauen und in der Zuversicht des Glaubens an Christus? Gerade dann, wenn Hetzer dich verunsichern und verwirren und dich abbringen wollen. Was kann dich halten in einer Sicherheit, in einer Zuversicht? Ja, was kann dich halten in einem guten Lauf? Kenne deinen Gott. Habe Gemeinschaft mit dem Gott, der dich aus Gnade und zur Gnade gerufen hat. Es hilft, die Gnade und Liebe und Annahme Gottes zu kennen. Finde Zuflucht in der Liebe Christi. Der Kirchenvater Johannes Chrysostomus, er kommentiert, treffend sagt er, er meint Paulus, die euch aufhetzen, denn jene nötigten sie, die angestammte Heimat, die Freiheit, die Gotteskindschaft aufzugeben und in der Fremde eine Zufluchtsstätte zu suchen. Sie trieben sie hinaus aus dem himmlischen, freien Jerusalem und zwangen sie, wie Sklaven und Landstreicher, umher zu irren. Ein ganz treffendes und wunderbares Bild. Finde deine Heimat, deine Zuflucht bei Gott, der dich bereits zu sich gerufen hat. Du bist Bewohner des himmlischen Jerusalem. Du darfst Gemeinschaft haben mit dem lebendigen Gott. Kenne deinen Gott. Lass dich nicht hinaustreiben aus dem Ort, der dir zugesagt ist aus Gnade. Und lerne zu unterscheiden, was dem Willen und Wesen Gottes entspricht und was nicht von ihm kommt, der dich in seine Gemeinschaft ruft. Das lernen wir, indem wir Gott und sein Wort kennen und verstehen lernen. Darum ist es so wichtig, dass wir eine persönliche Gemeinschaft mit Gott haben und dass wir sein Wort kennen. Es rüstet es uns und es stärkt uns, zu unterscheiden, was kommt vom Herrn und was ist Lüge, falsche Behauptung und treibt uns nur in eine falsche Richtung. Drittens, unterschätze nicht die Gefahr. Vers 9 lesen wir, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Hier gebraucht Paulus ein Sprichwort, das er später auch im Korintherbrief verwendet, als es um Gemeindezucht geht. Diesen Vergleich mit Sauerteig finden wir aber auch schon in den Worten von Jesus. Der Sauerteig hat eine ähnliche Wirkung wie Hefe beim Brotbacken. Wenn ihr beim Kuchenbacken keine Hefe in den Teig macht, vielleicht ist es schon mal dem einen oder anderen passiert, ja, Hefe vergessen, schön Mehl und Milch und Eier vermischt, aber keine Hefe, was passiert? Der Teig, der bleibt ganz platt und trocken und hart. Denn die Hefe lockert den ganzen Teig auf, weil die Hefe sie gärt, sagt man. Dabei entstehen Gase und diese durchsetzen dann den ganzen Teig und machen den so schön fluffig und weich. Früher setzt man nicht immer wieder neue Hefe ein, sondern man bewahrte ein Stück vom alten Teig, bevor der gebacken wurde, ein Stück von dem alten Teig, den hat man aufbewahrt. Dieser Teig, der schon gegoren ist, ja, man bewahrte ihn in Wasser auf und dann fügte man das einfach dem neuen Teig hinzu. Und wenn man dann etwas wartete, dann durchzogen diese Gase ebenso den ganzen neuen Teig. Ein ganz praktisches Prinzip. Man hat immer etwas aufbewahrt von dem alten Teig und fügte das dem neuen Teig hinzu und so hatte man dann sozusagen den gleichen Effekt. Und zur Erinnerung an die Eile, mit der die Israeliten beim Auszug aus Ägypten aufbrechen sollten, sollten sie Brot ohne Sauerteig zubereiten. Also, weil keine Zeit war, erstmal das gären zu lassen, das aufgehen zu lassen und so weiter und so fort, dann hat man einfach nur diese Brotfladen, sollten sie mitnehmen, ohne Sauerteig. Und bei den jüdischen Festen, gerade auch an die Erinnerung an diesen Auszug aus Ägypten, war es dann eine besondere Vorschrift von Gott, keinen gesäuerten Teig zu benutzen, sondern den alten Sauerteig, den man immer wieder aufbewahrte, aus dem Haus zu fegen, herauszukehren. Und darum wird der Sauerteig in den meisten Beispielen in der Bibel mit etwas Schlechtem verglichen. Und hier ist das Beispiel sehr, sehr treffend, weil Paulus erkennt, diese Unruhestifter, sie meinen, für den Glauben an Christus braucht es eben noch ein kleines Stück vom alten Teig, vom alten Sinai-Bund, die Beschneidung, die Feiertage. Ja, ja, Christus ist unser Erlöser. Ja, wir brauchen die Rettung in Christus, aber wir geben noch ein Stück von dem alten Teig hinzu. Und die Folge ist, dass der Gnadenbund ganz durchzogen wird vom alten Bund. Die Folge ist, wie beim Sauerteig, diese Gase durchziehen den ganzen Teil. Ein kleines bisschen vom Werkeprinzip reicht aus, um die Gnade umzukehren in Vertrauen auf die eigene Gerechtigkeit. Unterschätze nicht die Gefahr von einem gesetzlichen Denken in der Gemeinde. Wir denken vielleicht, naja, wenn jemand ein bisschen strenger ist, wenn jemand ein bisschen mehr sich an Regeln halten will, als es vielleicht so ganz gesund ist oder notwendig ist, wenn jemand ein bisschen noch mehr achtet auf Gesetze, das kann doch eigentlich nicht so schlimm sein. Hauptsache niemand ist zu ausschweifend und lebt so, dass er gar keine Regel halten will. Dann ist es doch lieber, Leute sind ein bisschen zu streng oder ein bisschen zu gesetzlich. So ein kleines bisschen Gesetzlichkeit schadet uns schon nicht, oder? Und so dachten bestimmt auch einige Galater. Ja, manche Meinungen sind ein bisschen extrem. Wir müssen ja jetzt nicht so ganz zum Volk Israel gehören, aber so ein bisschen was von dem Gesetz, das kann doch eigentlich nicht schaden. Ein bisschen zuarbeiten, das kann doch eigentlich nicht schaden. Eigentlich können wir doch auch viel von diesen Leuten aus Jerusalem lernen und sie haben doch so eine tiefe Geschichte und können uns noch so vieles beibringen. Doch Paulus ist sich sicher, wer den Einfluss von Gesetzlichkeit unterschätzt oder leichtfertig übersieht, der wird erleben, wie die ganze Gemeinde davon durchzogen wird. Wie ein wenig Sauerteig, der durch den ganzen Teig treibt und alles durchsäuert. Unterschätze nicht den gesetzlichen Sinn in deinem Herzen. Es fängt ganz klein an und breitet sich aus. Ebenso wie Lehrer oder Vorbilder, die dir nur sagen, was dir alles fehlt, aber nicht den Reichtum der Gnade zeigen, der in Christus ist. Und du denkst, oh, so komme ich viel besser voran. Oh, ich brauche hier mal so richtig etwas an praktischen Prinzipien, damit ich vorankomme. Ich will was lernen, ich will was leisten. Unterschätze nicht die Gefahr, wie schnell unser Herz und die ganze Gemeinde von falschen Vorbildern, von dieser Gesinnung der Gesetzlichkeit durchsäuert werden kann. Und plötzlich wird aus dem Gnadenbund, an den wir glauben, durch den wir gerettet werden, doch wieder ein Prinzip der Werke. Nur mit anderen Vokabeln, nur mit anderen Worten. Unterschätze nicht die Gefahr. Viertens, rechne mit dem Wirken Gottes. In Vers 10 lesen wir, ich habe Vertrauen zu euch im Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Man könnte meinen, okay, diese falsche Lehre ist wie Sauerteig. Sie ist in die Gemeinde hineingedrungen, dann ist die Hoffnung wohl dahin. Aber Paulus stellt jetzt einen harten Kontrast. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Wie sagt er? Ich habe Vertrauen zu euch. Wie bitte? Hat er nicht gerade gesagt, wie gefährlich das ist? Obwohl die Galater von ihrem guten Lauf abgekommen sind, obwohl sie auf diese falschen Hetzer gehört haben, die das Denken durchsetzen wie so ein Sauerteig, hat Paulus ein festes Vertrauen, dass die Galater nicht bei diesem falschen Denken völlig verfallen werden, sondern dass sie diese Falle erkennen und wieder zurückkehren zur Wahrheit des Evangeliums. Und hier ist diese dritte Verwendung von überzeugt sein oder Vertrauen. Die Galater folgten überzeugt der Wahrheit am Anfang. Die Hetzer brachten eine Überzeugung, die nicht von Gott war. Aber Paulus ist überzeugt, dass die Galater wieder zur richtigen Haltung zurückfinden. Warum? Und Paulus schreibt, ich habe Vertrauen zu euch im Herrn. Im Herrn. Seine Überzeugung gründet auf der Tatsache, dass die, die in Christus sind, nicht verloren gehen. Dass die, die zu dem Herrn gehören, auch vom Herrn bewahrt werden. Und das bezieht sich nicht bloß auf die Ewigkeit, sondern Gott erhält die Seinen im Glauben. Es mag Zeiten der Schwachheit, Zeiten des Zweifels geben. Zeiten, wo Leute auf dich schauen und sich nicht sicher sein können, ob du überhaupt gläubig bist. Aber die, die zum Herrn gehören, sie bleiben niemals in diesem Zustand. Der Herr zieht sie zurück. Gott greift ein. Als ein guter Hirte bewahrt der Herr die Seinen. Und darum hat Paulus Vertrauen. Doch nicht in der Weise, ach, wird schon nichts passieren, Gott wird sie schon zur Besinnung bringen, ich mach mir einen Termin, eine Notiz im Terminplaner, ich frage in einem halben Jahr nochmal nach. Nein, Paulus weiß, Gott gebraucht Mittel. Unter anderem diesen Brief von Paulus an die Galater, eingegeben vom Heiligen Geist, um die Galater zu bewahren. Und ja, es ist richtig zu argumentieren, zu erklären, die Schrift auszulegen. Aber wir rechnen mit dem Wirken Gottes, dass er die Herzen lenkt und festigt und den Verstand erleuchtet. Und auch hier, lasst uns als Geschwister in dieser Gemeinde einander helfen und beistehen, diese Gnade recht zu erfassen, auf Gottes Segen zu vertrauen, da wo einer gebremst wird in seinem guten Lauf, ihn zu erklären, was es heißt, dass Christus uns aus Gnade und zur Gnade gerufen hat. Das gleiche Vertrauen haben wir auch in der Predigt. Wir wissen, Gott ist souverän und er ruft zum Heil, die er erwählt hat. Aber der Glaube kommt durch die Predigt über das Werk Jesu Christi. Der Glaube, den hat Gott verbunden in seiner Weisheit mit der Verkündigung von Christus, dem Gekreuzigten. Gott gebraucht die Verkündigung, um das zu erfüllen, was er souverän bestimmt hat. Wir rechnen mit Gottes Handeln an seinen Erwählten. Und das stimmt eben auch in Zeiten der Schwachheit, in Zeiten der Not, in Zeiten der Anfechtung, ja, in Zeiten der Hetze. Wir müssen nicht panisch werden. Wir müssen nicht in furchtbare Verzweiflung geraten. Lasst uns rechnen mit dem Wirken Gottes. Aber, das ist die andere Seite der Medaille, Gott richtet alle, die den Gläubigen schaden wollen, sie verführen oder verwirren. Jesus sagt, dass für solche, die selbst die schwächsten Christen zu Fall bringen wollen, es besser wäre, sie würden sich an einen schweren Stein ketten und baden gehen. Gott nimmt das ernst. Er richtet manchmal schon in dieser Zeit, aber ohne Ausnahme am Tag des Gerichts. Wehe denen, die solche, die im Glauben gut liefen, gehindert haben. Nun, Gott wird die Seinen bewahren, aber wehe denen, um deren Willen Gläubige Anstoß nehmen. Sie werden das Urteil tragen. Paulus sagt, diese Leute, die zu euch gekommen sind, Gott wird sie richten. Gott wird sie strafen. Paulus erinnert uns daran, alle Menschen sind vor Gott verantwortlich. Und diejenigen, die der Gemeinde großes Leid bereiten, die in der Gemeinde große Hetze und Aufruhr und Betrübnis verursachen, die werden ihr gerechtes Urteil erfahren. Ja, wir rechnen mit dem Wirken Gottes. Wir sehen nicht immer diese Gerechtigkeit, die gerechte Strafe in diesem Leben. Aber wir rechnen mit dem Wirken Gottes. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Und dann fügt der Apostel noch hinzu, wer er auch sei. Sie werden das Urteil tragen, wer er auch sei. Es ist gut möglich, dass es unter diesen Hetzern einige gab, die ein sehr hohes Ansehen bei den Menschen hatten, die einen großen Namen hatten, die eine große Reichweite hatten, die einen großen Einfluss hatten auf viele Leute. Wenn du den Namen gehört hast, wusstest du schon sofort, wer es ist. Sie waren sehr begabt zu reden, andere von sich zu überzeugen, hatten diese charakterlichen Fähigkeiten, irgendwie so andere um sich zu scharen und irgendwie zu bannen. Doch Paulus macht deutlich, egal wie sehr sie bei den Menschen geachtet sind, entscheidend ist, was Gott darüber denkt. Denn Gott wirkt. Er greift ein. Und ganz gewiss, Gott hat das letzte Wort. Und fünftens, prüfe die Behauptungen. Vers 11, ich aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, warum werde ich noch verfolgt? Dann ist ja der Anstoß des Kreuzes beseitigt. Anscheinend gab es unter diesen Hetzern eine beliebte Behauptung. So eine Geschichte, die immer wieder aufkam, mit der sie die Galater verunsicherten und gegen Paulus stimmten. Sie haben wohl so etwas gesagt wie, ja, euch gegenüber hat Paulus nichts von der Beschneidung gesagt, aber an anderen Orten, da spricht er sich auch für die Beschneidung aus und betont immer wieder, dass er ja auch beschnitten ist, dass er ja auch ein Jude ist. Und so bezeichneten sie Paulus entweder als einen Heuchler, der nicht das tut, was er selbst sagt, oder er widerspricht sich selbst und ändert seine Meinung, je nachdem, mit wem er spricht. Alles, was bei den Menschen besser ankommt, das predigt dieser Paulus, sagten sie. Er will bei allen beliebt sein, darum lässt er die schwierigen Themen einfach weg, wie Beschneidung. Und erst diese neuen Lehrer behaupten nun, den Galatern die ganze Wahrheit zu bringen. Ja, eigentlich predigt er noch die Beschneidung, nur nicht bei euch. Er hält euch etwas vor. Aber Paulus erwehrt sich gegen diese Angriffe. Diese Hetzer werden ihr Urteil von Gott tragen, aber die falschen Vorwürfe, die sie machen, die sind unbegründet. Um zu zeigen, dass er nicht woanders kräftig die Beschneidung predigt, bringt er die Tatsache vor, dass er dann ja gar nicht verfolgt werden würde. Wenn er noch die Beschneidung predigen würde an anderen Orten, dann würde er nicht so gehasst werden und so verfolgt werden von allen Seiten. Und nicht nur von den Juden, sondern überhaupt die Tatsache, dass Paulus Gnade predigt und nicht irgendwelche Taten, mit denen wir Gott auf unsere Seite ziehen. Das ist das Problem, was die Menschen allgemein mit dem Evangelium haben. Damit kommen sie nicht zurecht, zu sagen, ja, du kannst nichts tun, um besser dazustehen bei Gott. Paulus nennt es den Anstoß des Kreuzes. Die Predigt vom Kreuz fügt sich nicht so leicht in das Denken von uns Menschen ein. Es fügt sich nicht hinein in irgendein religiöses Denken, was wir haben. Das Kreuz lehnt alle menschlichen Versuche ab, mit Gott ins Reine zu kommen. Gerechtigkeit finden wir nur in dem, was Jesus Christus für die Sünder getan hat an unserer Stelle nach Gottes Plan. Die Botschaft vom Kreuz ist ein Skandal oder ein Stein des Anstoßes, weil sie den menschlichen Stolz zunichte macht. Oh, und das widerstrebt uns, dass der Mensch klein gemacht wird und alles abhängig wird von der Gnade Gottes. Die Beschneidung bedeutete für viele Juden einen Weg der Erlösung, der sich auf die Erfüllung des Gesetzes konzentriert, auf die eigene Leistung, auf der, wer ich bin und was ich tue. Während für Paulus die Kreuzigung Christi der einzige Weg ist, in dem wir aus Gnade und durch Glauben Gemeinschaft mit Gott finden. Und das ist ein starker Kontrast, ein scharfer Kontrast. Der Anstoß des Kreuzes bedeutet, dass die Menschen alle Mittel aufgeben müssen, mit denen sie aus eigener Kraft ihre Stellung vor Gott sichern wollen. Du musst alles aufgeben. Alles, wofür du dich rühmst. Alles, worauf du dein Vertrauen setzt, um gerecht vor Gott zu sein. Das ist ein Anstoß. Gott wurde selbst Mensch und hat an unserer Stelle aus freier Gnade stellvertretend für Sünder die Strafe der Schuld am Kreuz getragen. Und wir erfahren Vergebung allein durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist nicht der Anstoß. Das ist der Anstoß. Das ist das, woran sich die Menschen stoßen, was den Menschen nicht gefällt. Lieber wollen wir viel Geld bezahlen und Arbeiten erledigen und selbst uns Schmerzen zufügen, als zu hören, du kannst nichts tun. Christus hat alles getan. Demütige dich vor Gott und vertraue ihm. Nun, Paulus hatte nichts gegen die Beschneidung von Juden. Er sagte, Beschneidung ist nichts, hat keine Kraft, unbeschnitten sein hat keine Kraft. Er hatte nichts dagegen, wenn sich Söhne aus jüdischen Familien beschneiden lassen als Zeichen dieser Zugehörigkeit zu dem Volk, solange sie es nicht als die Grundlage ihrer Rechtfertigung sahen. Aber das bringen diese Irrlehrer nicht mit hinein. Denn wenn Menschen aus den anderen Nationen beschnitten werden sollten, dann hatte das immer den Beigeschmack der falschen Hoffnung, durch die Zugehörigkeit zu dem Volk Israel auch den Segen Gottes zu empfangen. Aber Christus ist gekommen und bietet Gnade an, Vergebung der Sünden allen Menschen aus allen Nationen. Und hier sagt Paulus klar, nein, nicht Israel rettet, sondern Christus rettet. Nicht Beschneidung rettet, sondern das, was am Kreuz geschah. Und darum wurde Paulus gehasst und verfolgt, sowohl von vielen Juden als auch von den Heiden. Das Kreuz Jesu ist ein Ärgernis für uns stolze Menschen. Paulus sagt aber hier, das ist der Grund, warum ich verfolgt werde. Nicht Heuchelei, nicht Betrug, nicht Lüge. Und es gibt so einige Studien, die belegen, dass sich falsche Anschuldigungen sehr schnell verfangen. Irgendetwas bleibt immer hängen, irgendwas bleibt immer kleben. Aber sie zu korrigieren, das ist sehr schwer. Das verbreitet sich wesentlich langsamer. Hetzer arbeiten fast immer mit Verleumdung und bösen, falschen Vorwürfen. Weil es einfach so gut funktioniert. Mit Halbwahrheiten. Mit Dingen, die erstmal schocken und denken, oh, das wirft ja alles durcheinander. Das verändert mein ganzes Denken. Und wenn das wahr ist, oh, dann muss ich wirklich diesen Weg gehen. Und Hetzer wissen, die wenigsten machen sich die Mühe und prüfen den Wahrheitsgehalt. Prüfen, ob das tatsächlich so ist. Man schnappt es einfach so schnell auf, bringt es in sein eigenes Denken und geht dann in eine andere Richtung. Und gerade für uns Christen ist es beschämend, wenn wir leichtfertig mitziehen in diesem Spiel, ohne gründlich zu prüfen, ob es wahr ist. Ja, wir wollen die Wahrheit proklamieren und wir wollen die Wahrheit bestätigen. Prüft die Behauptungen. Es ist so wichtig, gegen Hetzer standhaft zu bleiben, fest zu bleiben. Prüft, was sie sagen. Prüft es anhand des Wortes Gottes oder prüft es durch die Zeugnisse von Menschen. Aber darüber hinaus, lasst uns selbst auch keinen unnötigen Anstoß für Ärger oder Frust geben, außer dem Anstoß des Kreuzes. Ja, das Evangelium vom Kreuz, die Botschaft vom Kreuz, sie ist ein Ärgernis für alle, für jeden natürlichen Menschen. Den Anstoß des Kreuzes, ja, diese einzigartige Lehre der Gnade, die den Stolz des Menschen runtermacht und Gott allein groß, den dürfen wir nicht geringer machen. Wir dürfen das Evangelium nicht verwässern. Oder irgendwie versuchen, das den Menschen so beizubringen, dass sie sich als der Mittelpunkt der Welt fühlen und alles dreht sich um sie. Aber hüte dich auch, lieber Bruder, liebe Schwester, durch deinen Charakter, durch deine frechen Worte, durch dein haltloses Benehmen, den Anstoß des Kreuzes zu übersteigen. Bring nicht durch deine Heuchelei oder deinen schlechten Charakter unnötigen Anstoß in die Gemeinde oder vor der Welt. Ja, es gibt einen Anstoß, den Anstoß des Kreuzes, aber dein falsches Verhalten und dein unzüchtiger Charakter gehört nicht zum Anstoß des Kreuzes, sondern zum Anstoß der Sünde. Und sechstens und letztens, lass dir den Humor nicht rauben. Lass dir den Humor nicht rauben. Meinetwegen können sie, die euch beunruhigen, sich auch verschneiden lassen. Paulus schließt diesen Abschnitt mit einem Ausdruck des Wunsches. Könnt ihr auch übersetzen, ach wenn doch oder ach könnten doch. Und was schreibt er da für einen Wunsch? Was wünscht sich Paulus hier so in diesen Worten? Ach könnten die Leute, die euch beunruhigen, doch mal mit dem Messer abrutschen und sich selbst zu viel abschneiden. Sie sollen sich ruhig verschneiden, zerschneiden. Und wollt ihr wissen, was Paulus meint? Sie sollen sich doch selbst entmännlichen. Sie sollen sich doch kastrieren wie Hunde. Wie bitte? Also Paulus, was ist denn da mit dir durchgegangen? Was schreibst du denn da, Paulus? Wie passt das denn in das Wort Gottes, in die Bibel? Nun, zum einen macht Paulus hier wohl deutlich, sie machen die Beschneidung zu so einem wichtigen Thema. Dabei ist nun, da Christus gekommen ist, das, worauf die Beschneidung hinweist, erfüllt. Und darum ist letzten Endes die Beschneidung nicht mehr als eine Schnibbelei. Aber es geht noch weiter. Diejenigen, die die Beschneidung und das Gesetzessystem als Grundlage der Rettung machen, als Grundlage, bei Gott angenommen zu werden, die sollen mal angesehen werden wie die Eunuchen im Alten Bund. In 5. Mose 23 heißt es zum Beispiel, einer, dem die Hoden zerstoßen sind oder die Harnröhre abgeschnitten ist, darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen. Wenn sie so auf das Gesetz achten, dann sollen sie doch mal in die Situation kommen, wo das Gesetz ihnen keinen Zutritt in das Volk Gottes gewährt. Und ja, mit ihrer Lehre gehören sie nicht in die Gemeinde Gottes. Mit dieser falschen Betonung auf das Gesetz gehören sie nicht in das Volk Gottes, in die Gemeinde Gottes. Ja, sie haben sich selber herausgeschnitten. Was Paulus hier aber vor allem macht, ist eins. Sarkasmus. Ein scharfer Humor. ja, ein scharfer Witz. Doch es ist nicht der beleidigende oder verächtliche Humor von Überlegenen, die sich irgendwie über Geringere lustig machen, sondern es ist ein Humor, der in Schwierigkeiten hilft, nicht die Hoffnung zu verlieren. Kennt ihr so einen Humor? Die Situation ist gerade nicht so einfach. Aber irgendwie gibt es einen Witz, eine humorvolle Art, mit den Schwierigkeiten umzugehen, sodass alle einmal ein bisschen das Zwerchfell hüpfen lassen und mal ein bisschen lachen können. Ja, oft ist Humor eine Form, mit schweren Situationen fertig zu werden. Wir finden das in Kriegszeiten, wo gerade oftmals auf so eine trockene Weise, manchmal sarkastische Weise, Witze gemacht werden. Man denkt, oh, das ist doch ein ernstes Thema. Aber um mit diesen Schrecken umzugehen, ist Humor oftmals eine wichtige Strategie, ein Prinzip, irgendwie ein bisschen Abstand zu gewinnen. Und in diesem Sinne ist es gut und nützlich, sich den Humor auch von Hetzern nicht rauben zu lassen. Nicht in diese Panik zu geraten, nicht in diese Trübsal, in diese dunklen Gedanken allein. Und man denkt, jetzt gibt es hier keinen Ausweg mehr. Sondern ein wenig Abstand zu gewinnen, gemeinsam lachen zu können. Nicht in Schadenfreude oder in irgendwie einer falschen, zynischen Weise. Aber was Paulus macht, er zieht dieses so brennende Thema der Beschneidung ins Komische und gibt so zu erkennen, dass die Galater da gar nicht so einen großen Wert drauf legen sollten. Ja, dass sie sich mal vorstellen sollten, dass bei dieser großen Betonung einfach mal was schief geht. Und was dann? Liebe Geschwister, lasst uns den Humor nicht missbrauchen, um andere zu verletzen oder zu verspotten. Aber die Bibel gibt uns erstaunlich viele Beispiele von Humor und es erinnert uns daran, es ist auch gut, mal etwas Abstand zu gewinnen und gemeinsam lachen zu können. Ja, selbst in schwierigen Situationen, sich den Humor nicht rauben zu lassen. Denn Hetze hat auch in unseren Reihen wenig Kraft, wenn wir uns gemeinsam daran freuen können, was der Herr getan hat und wie er uns in seine Gemeinschaft ruft. Ja, so anstößig das Wort vom Kreuz auch sein mag, es ist doch vor allem eins, eine frohe Botschaft, die selbst aufgescheuchte und gehetzte Seelen zurück in die Gemeinschaft der Gnade ruft. Dazu segne uns Gott. Amen.